Das ist Aldente Entertainment.
Dann habe ich gemerkt, das macht mir Spaß und habe mir eine Agentur gesucht. So, ich würde das gerne mal probieren, keine Ahnung. Und so bin ich ins Schauspiel gerutscht, so irgendwie.
Das ist Lebenslauf unzensiert mit Peter Scheels. Der Podcast mit ziemlich erfolgreichen Menschen. Wie sie wurden, wer sie heute sind.
Diesmal Max von Thun, Teil 1. Und jetzt geht's los.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebenslauf unzensiert. Bei mir ist heute auch wieder so ein Tausendsasser. Schauspieler, Moderator, Autor, Musiker.
Stuntman?
Da muss man drüber reden. Auf jeden Fall ist heute bei mir Max von Thun.
Servus. Sag ich's auch.
Schön, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank.
Max, wir sprechen heute über dich und dein Leben. Wie möchtest du eigentlich am liebsten angesprochen werden, wenn man über dich spricht? Der Schauspieler, der Mann oder was würdest du mal sagen, wenn du dich selber vorstellst?
Dann sage ich meinen Namen. Ich verstehe die Frage nicht 100%.
Also, wenn dich jemand fragt, was machen Sie denn eigentlich?
Ach, dann sage ich, ich sage meistens in letzter Zeit eigentlich Kinderbuchautor, weil ich es einfach eine total lässige Antwort finde. Ja. Kinderbuchautor ist irgendwie cool. Ich habe mir, als mein erstes Kinderbuch erschienen ist, zum Spaß Visitenkarten machen lassen mit Max von Thun. Kinderbuchautor, weil ich das so cool finde. Weil Schauspieler gibt's, kenne ich viele, aber Kinderbuchautor nicht.
Nee, da kenne ich nur noch Habeck, fällt mir gerade ein. Bist du mit dem auch mal verglichen?
Ja, aber Habeck hat doch, ich glaube, das ist CSU-Propaganda. Hat der jemals Kinderbücher geschrieben? Ich dachte, das waren...
Ich glaube schon.
Roman für Kinder.
Ich glaube schon. Ich finde es auch ehrlich ganz sympathisch.
So wie Habeck. Aber außer Habeck kenne ich dann immer, also ich kenne auch mittlerweile ein paar andere, aber ich finde das einfach eigentlich cooler. Weil es auch irgendwie angenehmer ist, darüber zu sprechen. Weil es gibt immer noch, wenn man sagt, man ist Schauspieler, was eine ganz unangenehme Situation sein kann, ist, wenn jemand sagt, echt, hab dich ja noch nie gesehen, was hast du denn so gemacht? und dann überlegt man so, geht so schnell durch, was könnte ich jetzt sagen, was ist denn die bekanntesten Sachen oder so, und dann sagt man irgendwas, kenne ich nicht. Okay, ja gut, und was machst du so? Also die Gefahr ist immer größer, bei Kinderbüchern fragt meistens keiner nach, weil Erwachsene wissen, sie kennen sich wahrscheinlich eh gerade nicht aus dem Kinderbuchmarkt und fragen deshalb nicht.
Ich glaube aber, ich weiß nicht, das kannst du mir ja gleich sagen, das geht vielen deutschen Schauspielern so oder deutschsprachigen Schauspielern so, dass sie aufgrund ihrer Werke jetzt nicht immer sofort identifiziert werden. Also da sagt vielleicht jemand, die habe ich schon mal gesehen, das kommt mir bekannt vor oder so. Aber es ist ja häufig nicht so, dass du die eine tragende Rolle hast, die dann sozusagen so eine Strahlkraft hat, dass sie irgendwie jeder gesehen hat. Was ja ganz normal ist.
Ja, es gibt schon auch, aber es ist, ja, weiß ich nicht, es ist halt einfach, dann unterschiedliche Geschmäcker und je nachdem, was man halt für Filme mag. Aber es ist, wir haben natürlich eine andere Kultur als das so in Amerika. Da hast du wirklich diese Stars, die nicht auf die Straße gehören. Und das ist ja auch gut. Ich will ja, um Gottes Willen, stell mal vor, man kann so gar nichts mehr machen. So Menschen, die dann sagen, ich war jetzt neulich mal wieder seit 5 Jahren im Supermarkt. Das war ja Wahnsinn, weil sie sonst nicht können ohne Security. Also ich kann mich total frei bewegen und ich mache mir auch gern Spaß daraus, wenn jemand sagt, kann es sein, dass ich sie kenne? Ich sage, das weiß ich nicht, das ist möglich, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht, müssen Sie wissen. Also ich decke das gar nicht auf, weil ich das irgendwie lustiger finde so.
Ach, nett. Aber manchmal könnte ich mir vorstellen, wirst du schon erkannt und angesprochen, oder?
Ja, manchmal werde ich erkannt. Und ich bin aber auch, also mittlerweile auch in einem Alter und zielgruppentechnisch glaube ich so, dass das eben nicht mehr so wahnsinnig viel Teenies mit Zahnspangen sind, die mir ihr Handy ins Gesicht donnern und blitzen, sondern das sind... Menschen, die schon volljährig sind meistens und auch eigentlich immer sehr nette, kultivierte Begegnungen. So ist jetzt nicht das, also es gibt es ja auch so. Diese Leute, die noch gar kein Abstandsgefühl kennen. Und man steckt sich gerade die Gabel beim Essen im Mund, sitzt zu zweit irgendwo und da kommt dann, kann ich ein Foto machen? Und sagt, wir sind gerade im Gespräch. Also
das die gibt's ja, Übergriffige
ist, sozusagen. Die gibt es auch, aber meistens ist das einfach nur sehr nett. Und da dreht ja jetzt auch keiner durch. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie...
Also du hast ja eine ganze... Menge Rollen schon gehabt und auch performt sozusagen, und zwar auch tragende Rollen. Ein paar Filme davon besprechen wir, da kannst du gerne von erzählen. Bin ich auch gespannt, was du da so vom Making-of vielleicht ausplaudern möchtest. Das eine oder andere ist mir aufgefallen, sind schon so Rollen, die ich jetzt verorten würde im laienhaft gesprochen im Kostümbereich, soll heißen historische Geschichten, das ein oder andere. Da war der Rudolf, glaube ich, ne? Also der österreichische Kronprinz, aber auch manch anderes oder so. Hast du da eine Affinität dazu?
Ich finde das super. Also das Tolle an diesem Beruf ist, dass man sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes das Kind so bewahren kann, das man in sich hat, und das weiter spielen darf einfach. So wie man als kleines Kind mit einem Stock in die Hand nimmt und sagt, ich bin ein Ritter und das ist mein Schwert und man glaubt das, darf ich das mittlerweile teilweise in anderen Welten machen, wo aber Profis arbeiten und mir die Klamotten anziehen, die man dort auch getragen hat zu der Zeit. Und die Requisite legt Sachen hin, die auch zu der Zeit so da waren oder ich weiß nicht was. Oder man fährt in Kutschen und das macht irrsinnig viel Spaß. Ich liebe das. Historisch. Aber natürlich ist in erster Linie schon die Rolle wichtig. Nicht nur historisch, aber ich drehe das sehr, sehr gerne, weil es so eine Verwandlung ist. Also bei zeitgenössischen Sachen hast du ja manchmal, da komme ich halt morgens ins Kostüm mit einer Jeans und einem T-Shirt, ziehe mich um, kriege eine andere Jeans, ein anderes T-Shirt und bin dann der Michael, Familienvater oder so. Und das ist so, ja, ist auch was anderes, aber eben nicht so weit weg, wie plötzlich so in einer anderen Zeit. Und alles ist anders, alle Eindrücke sind anders, alles, womit man spielen kann, alles, was um einen umgibt, ist eben in diesem historischen Content. Und damit hat man so eine komische Zeitreise und die finde ich toll.
Jetzt stammst du ja tatsächlich auch noch aus einer Familie, die, wenn ich das richtig gelesen habe, du kannst mich gerne korrigieren, ist alles nur ganz banal gegoogelt gewesen, aber allein der Name ist von Thun. Das heißt, da steckt was Adliges drin. Das ist eine österreichische,
genau,
adlige Familie. Kannst du mir was dazu erzählen?
Ja, also das ist also von Thun und Hohenstein hieß das also in der K&K-Dynastie sozusagen noch, also bis zum Tod vom Kaiser. Und dann hat man ja die Aristokratie abgeschafft. Also de facto heißen wir jetzt Thun Hohenstein. So steht das im Pass. Mein Vater hat, als er angefangen hat zu spielen, das von wieder reaktiviert sozusagen. Also im Moment haben wir es eigentlich nur als Künstlernamen. Das war mal von Thun und Hohenstein und seit dem Zweiten Weltkrieg, seit dem Ende des Ersten Weltkrieges ist es nur noch Thun. Und die Familie kommt aus dem Nonstal in Südtirol. Da gibt es die erste urkundliche Erwähnung, das war 1145, ein Francesco de Tonno. Und das ist meine Legende.
Also Tonno dazu. Wie der Thunfisch.
Ja, und meine Geschichte dazu. Ich kann das nicht belegen, aber aber es kann auch niemand wirklich das Gegenteil beweisen. Meine Theorie ist, dass das ein leidenschaftlicher Angler war. Und eines Tages hat er einen riesen Fisch rausgezogen. Haben alle gesagt, schaut mal, was der Tonno da am Haken hat. Und ich glaube, dass der Thunfisch nach uns benannt ist. Aber ich kann es nicht beweisen. Und die Pizza Tonno und all das. Aber
wer war zuerst, nein, aber, der Thunfisch oder die Thun? Genau,
nein, aber das ging da los und das ist wirklich, also da kann ich mir ja auch nichts davon kaufen, aber es ist total spannend, wenn man eine Familienchronik hat, die also von diesem Moment an dokumentiert ist und permanent irgendwie überlappend ist in so geschichtlichen Zusammenhängen mit dem Kaiser oder irgendwo ein Botschafter in St. Petersburg, der den Bismarck gehasst hat und den immer hat warten lassen. Und der Bismarck hat in seinen Memoiren geschrieben, der nach Knoblauch stinkende böhmische Graf Thun. Zu der Zeit waren wir schon, also nach dem 30-jährigen Krieg sind wir dann nach Böhmen und waren dann da.
Wo?
Da waren, glaube ich, teilweise bis zu 36 Schlössern hatten die. Aber der Hauptfamiliensitz heißt Tetschin.
Um Prag herum oder Karlsbad oder wo war das dann?
Ja, südlich von Prag, aber schon also in Zentralböhmen so. Das ist also, und dann gab es, mein Vater ist geboren noch in Quassitz, heißt das. Das ist also ein kleines Schloss gewesen, das meinem Großvater gehört hat. So, das ging alles gut, bis die Nazis einmarschiert sind und mein Großvater sich geweigert hat, Deutscher zu werden und viele andere auch. Und der hat sich als Tscheche gesehen. Und dann sind wir enteignet worden. Also so kam das alles. Aber das ist lustig halt für uns als Familie, dass wir so schräge Sachen haben. Also da gibt's echt coole Typen auch in dieser ganzen Familie. Ich heiße zum Beispiel mit dritten Namen oder vierten Namen Romedio. Mein Sohn heißt auch Romedio mit zweitem Namen. Und das ist ein alter Familienname. Angeblich ist der heilige Romedio auf einem Bären nach Florenz geritten, um den Armen zu helfen, und wurde von Papst Leo heilig gesprochen. So, ich weiß nicht, wie viele Leute du in deiner Familie hast, die auf Bären geritten sind und so, falls es stimmt. Aber das ist einfach lustig, das ist witzig. Also ich finde das schön, dass wir, oder wenn wir in Salzburg sind, an fast jedem zweiten alten Gebäude ein tunisches Wappen ist, weil da gab es zwei Bischöfe, den Guidobald und den, jetzt muss ich überlegen, wie hieß denn der andere?
Den Guidobald.
Ja, im 17. Jahrhundert. Und die haben gebaut wie die Bekloppten und haben sich die besten italienischen Architekten geholt, diese ganze Pferdeschwemme und die Kathedrale und Brunnen. Und das ist irgendwie lustig so. Das ist lustig. Oder wir gehen durch Prag und dann gibt es die Thunowska Gasse und auf der Karlsbrücke sind zwei tunische Bischöfe.
Ach Quatsch.
Und das, die englische und die französische, italienische Botschaft sind ehemalige Stadtpalais von uns und das ist auch noch das Wappen. Also man kann da viel entdecken. Und das ist schön. Mein Vater ist eine Enzyklopädie, eine wandelnde und kauft irrsinnig viele auch alte Briefe und alles, was er auf Auktion so bekommt von Leuten. Und so weiß ich einiges. Und die Enkelkinder, also mein Sohn und meine Neffen und Nichte, die haben, also von meinem Vater, der hat Münzen, der sammelt Münzen sehr leidenschaftlich mittlerweile auf Auktionen, kauft immer irgendwelche alten Sachen. Und kauft dann aber auch Familienmünzen oder Münzen zu Zeiten, wo also ein Thun irgendwo in der Nähe war oder auch am Hof war oder ein Botschafter war gerade oder ein Gesandter mit nach Mexiko mit Kaiser Maximilian und hat dann die Münzen abfotografiert, geschrieben, was da passiert ist zu der Zeit und was der Thun, also welcher Thun da gerade so in der Gegend war und auch irgendwie sein Unwesen getrieben hat. Und so können die Kinder so ein bisschen geschichtlich, überhaupt so also Weltgeschichte und dann immer so ein bisschen Familiengeschichte nebenbei noch mitbekommen. Das finde ich lustig.
Spannend. Ja. Aber ich glaube, das ist überhaupt ein ganz gängiges Mittel bei Historikern, über Münzen Geschichte zu erzählen. Weil es Münzen natürlich viel früher gab, als also die beständigen Schriften genau. sozusagen. Und ja. da kann man eine ganze Menge daraus ableiten, wer wo was wie war und welche Funktion gehabt hat.
Ja.
Ist ja interessant. Gibt es da auch so Familientreffen von euch, also von der ganzen Mischpoke, die wahrscheinlich verstreut sind über ganz Europa?
Die sind verstreut, ja. Das haben meine Großeltern eigentlich immer damals so initiiert ein bisschen. Und seitdem, also ich habe Kontakt zu meinen Cousins, die in Österreich oder Cousinen, die in Österreich sind. Aber also nein, es gibt so große Familientreffen, wo irgendwie sämtliche Tuns kommen. Das ist auch, mich strengt das immer ein bisschen an. Das ist auch ein Kindheitstrauma. Wir waren bei diesen Treffen, hat mein Vater immer, als ich 5 oder 6 war, immer gesagt, dass da vorne ist die Tante Mitzi oder Mutzi, die hießen immer Mitzi, Mutzi und Mimi und Zizi und waren alle immer 80 plus und hatten dann, und dann hat immer gesagt, und der, da gehst du hin und der küsst du die Hand. Und ich habe also als wirklich kleiner Junge so viele schrumpelige alte Hände geküsst, dass ich, glaube ich, einfach, ich bin geheilt, was das Bedürfnis nach Familientreffen angeht.
Du hast gerade deinen zweiten oder dritten Namen genannt. Wie lautet denn dein kompletter Name, mal in voller Länge, damit wir ihn einmal hören?
Maximilian Romedio Johann Ernst.
Kommt schon was zusammen. Lass uns mal über deine Kindheit sprechen. Lass uns mal ganz vorne beginnen, wie sich das auch gehört, wenn man über einen Lebenslauf spricht. Geboren bist du in München?
In München 77 im Schwabinger Krankenhaus.
Im Schwabinger, hier um die Ecke. Schau mal
hier
an.
Um die Ecke.
Schau mal an. Und dein Papa war und ist Schauspieler, mhm. bekannter Schauspieler. Mhm. Und deine Mutter war, glaube ich, Designerin. Kann das sein?
Nee, nein, die zweite Frau meines Vaters war Designerin. Die hat Stoffe designt. Und meine Mutter war, naja, also meine Mutter war, bevor wir auf die Welt gekommen sind, ein Mannequin, wie das damals hieß. Eine wirklich bildschöne Frau, die auch so, also wir haben da ganz rührende, so teilweise noch Schwarz-Weiß-Kataloge, wo sie halt in einem so 10 Bilder von ihr, wie sie halt die Mode der Zeit so präsentiert hat. Und meine Mutter ist dann eigentlich leidenschaftlich aufgegangen in ihrer Rolle als Mutter und Hausfrau und hat das, also war eine Übermutter, die toll ist, die war wirklich, es war toll. Also und war auch immer sehr kreativ, aber die hat also beruflich, weiß ich nicht, was man sagen würde zu ihr, weil sie also die meiste Zeit, an die ich mich erinnern kann, nicht gearbeitet hat. Sie hat später sehr viel so Skulpturen gemacht aus Heidelberger Zement und sie hat autogenes Schweißen gelernt und hat Stühle gemacht und sie hat toll gemalt, immer schon.
Autogenes Schweißen?
Und Trompe-l'œil-Malerei,
was ist das? Bad. Ist das also ein kontemplatives Moment, weil man so.
Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, aber ich weiß nur, der Begriff ist so hängen geblieben, autogenes Schweißen. Aber es ist halt eben, ich glaube, es gibt mit offener, also mit Funken das Schweißen und dann gibt es, glaube ich, auch ein. Also, ich war, aber es war richtig so, die ganze Geschichte mit Maske und kleinem Schlitz und Durchschauen.
Flashlight.
Ja.
Genau.
Also, Und die war immer sehr kreativ. Also sie war eigentlich, für mich war sie, wenn überhaupt, immer Künstlerin, weil sie künstlerisch wahnsinnig begabt war.
Ganz ehrlich, das ist jetzt kein Thema, das wir groß aufräumen müssen, aber ich finde, Kinder großziehen und so einen ganzen Haushalt zu schmeißen, das ist ein Beruf. Das ist ein Job.
Ja.
Und zwar einer, der extrem wichtig ist. Wenn der gut durchgeführt wird, dann kann auch was draus werden.
Ja, vor allem, ich merke das selber als Vater, dass es auch, also ich eine Verpflichtung wäre vielleicht falsch, aber ich fühle mich schon auch, also ich habe schon das Bedürfnis, meinem Sohn auch Werte mitzugeben, gerade in der heutigen Zeit, wo alles irgendwie so den Bach runterzugehen scheint und alles bröckelt, also gute Werte, einfach einen guten Menschen machen und aus ihm. Und das beinhaltet auch schon, dass man ein bisschen Zeit investiert. Also und das hat meine Mutter immer gemacht. Also da war immer, die hat geholfen beim Lernen und hat immer mit uns gelesen und hat uns Sachen erklärt und so. Es war immer schon, weil mein Vater zu der Zeit, als ich ganz klein war, hat er Dokumentationen gedreht, ganz viele, für den ORF. Und das war eine Reihe, die hieß Auf rot-weiß-roten Spuren. Und da war er wirklich fast auf der ganzen Welt und hat Exilösterreicher aufgespürt und dann dort interviewt. Und das war dann eine österreichische Nonne, die in Tibet mit dem Fahrrad rumfährt und die Bibel in die dortige Sprache übersetzt. Oder was weiß ich halt Modedesigner, die auswandern nach Kenia. Und es waren alles immer so schräg Dinge und wir sind da mal ein bisschen nachgefahren. Aber er war viel unterwegs und meine Mutter hat das alles gewuppt.
Spannendes Format gerade, wie du es so beschreibst. Das klingt total interessant.
Das war super. Er war halt wirklich lange weg, aber der hat, also ich meine, der hat da Orte entdeckt oder Orte sehen dürfen und so. Und da hat auch, die sind natürlich auch aus der Zeit gefallen. Er hat die alle zu Hause auf DVD mittlerweile so vom ORF bekommen. Und manche Sachen sind wirklich, wirklich spannende Zeitzeugnisse, weil da noch ganz andere Diktatoren waren oder noch keine Diktatoren waren in einem Land oder so. Und das allein, wie sich das entwickelt hat in vielen Ländern in den letzten Jahren. Also spannend, ja, spannendes Dokument, aber Format, aber ist natürlich auch zeitaufwendig, weil es muss vorbereitet werden und dann waren die immer 3 Monate im Stück oder manchmal länger weg und dann ist es halt mit Familie ein bisschen schwieriger, aber spannend. Ja.
Warst du eher so ein Papakind oder Mamakind? Kann man das sagen?
Naja, also wie gesagt, bei uns war, meine Mutter war mehr zu Hause, insofern war ich eher dann wahrscheinlich Mamakind, was immer das heißt, also ohne jetzt, also ich habe mich auch aus dem Haus getraut, ohne dass meine Mutter mir die Hand hält oder so. Also Mama-Kind klingt so ein bisschen nach verängstigt, wenn sie nicht da sind.
Finde ich nicht. Also ich glaube, das ist auch manchmal echt schwer zu beantworten oder so, aber ich glaube schon, dass man manchmal eine Tendenz hat zu dem einen oder anderen Elternteil, wo die frühe emotionale Bindung vielleicht ein bisschen stärker ist.
Deswegen. Also ich weiß nur, dass meine Mutter hat halt auch den unangenehmen Teil mir übernommen, die gesagt, komm dein Zimmer auf, mach deine Hausaufgaben, das, was man eigentlich nicht hören wollte. Und mein Vater ist natürlich, wenn er dann da war, das war immer aufregend. Also das war schon aufregend. Also damals gab es ja noch keine Handys und ich weiß nicht was. Und dann hat das immer so einmal die Woche hat das Telefon geklingelt. Und dann war so eine ganz dünne Stimme, also so als wär die so wirklich, man hat's gehört, dass das eine Riesendistanz ist, am Telefon schon. Und dann haben wir ganz kurz immer geredet und dann, ich weiß, das endet immer mit dem, jetzt gib mir noch kurz deine Schwester, weil das ist ja ganz schön teuer und so. Also man hat da so richtig, das war schon was anderes, Kontakt zu halten. Und wenn er zurückgekommen ist, hat er immer tolle Geschenke mitgebracht, halt Sachen, die er da entdeckt hat, irgendwie aus Afrika oder ich weiß nicht was und so und Indien.
Das ist natürlich eine dankbare Rolle dann.
Ja, und das war natürlich dann auch spannend. Und natürlich ist es dann halt ein bisschen unfair für meine Mutter gewesen, aber wenn dann der nicht so viel da ist, heimkommt, so mit Fanfaren und sagt, ich habe Geschenke für alle und hallo Kinder, dann ist es natürlich erstmal spannender als das Alltägliche, was man sonst zu Hause hat.
Wie würdest du deine Kindheit beschreiben? Gibt es da Ereignisse oder Erlebnisse, die bei dir besonders hängen geblieben sind?
Naja, klar, ja. Aber also ich habe grundsätzlich eine sehr liebevolle, harmonische Kindheit gehabt, in der ich und meine Schwester auch immer in allem eigentlich unterstützt wurde. So, also es gab nie so, ach komm, das machst du doch eh nicht lange, das machen wir jetzt nicht. Oder ich würde gerne Bass lernen. Ja gut, dann habe ich einen Bass zu Weihnachten bekommen, einen gebrauchten und habe Unterricht nehmen können. So, also es war immer so eine Unterstützung da in allem.
Wie kamst du zur Musik? Also wie kam die Idee auf?
Bei uns lief immer schon, also mein Vater ist großer Jazz-Fan und bei uns lief immer Jazz zu Hause. Und ich mag auch Jazz irrsinnig gerne. Ich habe das damals so mit aufgesogen und dann lange gar nicht gehört und mittlerweile mag ich es nicht gerne wieder. Also Musik war immer ein Thema. Wir haben auch immer an Weihnachten irgendwie musiziert und das machen wir bis heute noch. Auch wenn meine Neffen und mein Sohn da gar nicht so interessiert dran sind, weil die halt wie alle Kinder die Geschenke haben wollen. Aber da wird davor noch irgendwie, ich spiele dann Gitarre und mein Vater hat so ein Keyboard mit einem Schlauch dran. Da kann man also reinblasen und dann spielen. Und dann spielen wir halt alle Weihnachtsklassiker so durch und dann müssen alle singen. Und das klingt auch nicht so schön, aber es ist immer das Gefühl, so Musik machen. Und das war immer
fand schon ihr nicht wahnsinnig das Lachen an? Das ist die Vorstellung allein, wenn ihr so ein komisches Gerät benutzt.
Ja, aber das klang jetzt vielleicht total blöd in der Vorstellung, aber es klingt wirklich ganz schön. Ja, es ist jetzt nicht so ganz quietschiges und ist kein Kinderspielzeug, sondern es ist ein Musikinstrument.
Es hat schon einen guten Klang.
Ja, ja, okay. Es hat einen guten Klang.
Okay. Also das, ihr seid dann ernsthaft beim O-Tannenbaum?
Ja, also ich meine ernsthaft, also das ist, jedes Jahr sagt er auch dann schon, wir müssen die Weihnachtslieder nochmal ein, also er will das auch immer einmal proben, was total sinnlos ist, weil ich meine, die Nacht hat vier Akkorde und selbst wenn man sich verspielt, singen eh alle irgendwas anderes drüber.
Ein Soundcheck noch vorher.
Ja, also, aber ja, das ist auch kein abendfüllendes Konzert, aber wir, also da wird musiziert und wir reden irrsinnig viel auch über Musik, also Musik war immer ein Thema und Musik ist in meinem Leben auch immer schon ganz, ganz wichtig gewesen. Also Musik hören und Musik machen hat beides ganz wichtigen Stellenwert.
Mhm. Hast du noch Freunde aus der frühen Schulzeit?
Ich habe ja, also der Patenonkel von meinem Sohn und Vater von meinem Patenkind, den kenne ich seit der dritten Klasse.
Okay.
Also ich habe ein paar Grundschulfreunde noch, wenig. Dann habe ich Freunde hier aus Gymnasium, also aus Schulzeiten, dann später im Gymnasium. Mhm. Ja, ich habe viele alte. Wer wirklich leider ein bisschen von. Ich war in England 2 Jahre, habe dort Abi gemacht oder IB heißt das dort. Und da waren 46 Nationen in meinem Jahrgang. Also da sind Leute aus der ganzen Welt. Aber es war vor Social Media und es war vor so diesem ganzen Handyzeugs. Und da war es halt echt schwer, Kontakt zu halten. Also da sind viele verloren gegangen, weil die halt irgendwo
verstreut sind, ja, in der ganzen Welt. Wie war deine Schulzeit? Warst du ein guter Schüler oder eher mediocre?
Das stimmt gar nicht. Ich kann gar nicht sagen, dass ich kein guter Schüler war, aber ich war Opfer des damals schon wirklich miserablen Schulsystems, das wir in diesem Land haben. Mit Lehrern, die einfach eine Motivation mitgebracht haben, dass du dich hättest übergeben können, weil das war einfach immer lustlos runtergerattert und einfach nur uninspirierter Unterricht. Und in England war das dann so, ich bin dahin mit einem Notenschnitt von 4,5, damit würden sie mir heute gar nicht mehr ein Vorstellungsgespräch anbieten an diesen ganzen besseren Schulen in England. Und dort war es halt wie Club der Toten Dichter. Ja, da hast du Shakespeare gelesen im Englischunterricht und dann hat man aus seiner Schuluniform, die man hatte, wir sind in den Park gegangen, da war ein großer Schulpark und jeder hat sich aus seiner Schuluniform ein Kostüm gebaut zu seiner Rolle. So, und dann hast du die Krawatte hier so als Stirnband gehabt und ich weiß nicht was, und hast dir Lehm ins Gesicht geschmiert und warst halt dann, was weiß ich, irgendwer. Und das war so lebendig halt. Oder der Geschichtslehrer, der Geschichte hat mir immer Spaß gemacht, aber hier waren es halt einfach nur Datenabfragen. Und dort war, der hat dann gesagt, was wäre zum Beispiel passiert, wenn, was weiß ich, Franz Ferdinand nicht in Sarajevo erschossen worden wäre? Wäre es zum Ausbruch vom Ersten Weltkrieg gekommen? Und dann haben wir alle eben mit dem, was wir wussten, so gesagt, ja, naja, da waren die baltischen Kriege davor. Ne? Da konnte man so Fachsinn. Und da hat man plötzlich gemerkt, ich lerne nicht dafür, dass der mich also nach Zahlen fragt, sondern ich lerne das, um ein Verständnis von der Welt zu bekommen und wie Zusammenhänge entstehen und wie Dynamiken entstehen, politische und so. Und das war total inspirierend. Also ich bin da mit einem ziemlich guten Abschluss dann von der Schule gegangen, weil das toll war, weil die Lehrer toll waren.
Und wie alt warst du, als du nach Eton, glaube ich, gegangen bist, oder?
Nee, nicht Eton, das heißt Seven Oaks. Seven Oaks, okay. Das ist in Kent, so westlich von London, eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem Zug. Mhm. Und gilt seit, glaube ich, 20 Jahren als so, ist in den Top 3 der besten englischen Schulen.
Okay.
Das kostet mittlerweile auch so viel, dass du dir, also ich könnte mir da keinen Monat für meinen Sohn leisten. Und es ist also eine wahnsinnig gute, renommierte Schule.
Und nochmal, wie alt warst du?
Ich war 15, als ich hin bin und habe dann mit 17 Abitur gemacht.
Und wie war das? Also zum ersten Mal praktisch nicht zu Hause zu sein, weit weg gefühlt zu sein. Wie hat sich das am Anfang angefühlt?
Super. Aber das Lustige ist, meine Schwester war davor, die ist 3 Jahre älter, die war auch in der Schule. So bin ich dann auch drauf gekommen, aber die war auch da. Und die Mädels haben also in dem Alter, wenn die so 15 sind, also die haben irgendwie alle, meine Schwester, auch wahnsinniges Heimweh gehabt. Und dann sind die Engländer ja jetzt auch nicht bekannt für ihr gutes Essen. So, die haben dann alle so Frustessen mit Toast mit Marmite oder wie das heißt. Das war so was wie Art wie Maggi, was man sich aufs Brot schmiert. Das war ekel. Also meine Schwester, ich glaube, die Mädels haben alle zugenommen und haben Heimweh gehabt. Und die Jungs waren eigentlich total, also die Jungs, die ich so mich hatte, die haben so wie ich manchmal vergessen, dass man auch mal wieder zu Hause anrufen oder mal schauen müsste, wie es zu Hause so läuft. Also ich weiß, meine Mutter hat mal angerufen, um 2 Wochen Rhythmus oder so, und gesagt, wie geht's dir? Du meldest dich ja nie. Und ich habe immer gesagt, ja, aber wir haben doch vor ein paar Tagen, das ist 2 Wochen her. Und ich sage, ja, aber ach so, wusste ich nicht. Also ich habe da in 3 Bands Schlagzeug gespielt. Ich war in einem Theater, wir hatten ein eigenes Theater in der Schule. Ich habe Kunstleistungskurs gemacht und konnte à la Baselitz mit einer Kettensäge Holzskulpturen machen und so. Also Sachen, die man gar nicht, geh mal in Deutschland zum Kunstlehrer und sag, kann ich eine Kettensäge haben? Ich habe eine super Idee.
Schwierig.
Ja, schwierig. Erstens haben die keine, die meisten Schulen, glaube ich, und zweitens kriegst du sie halt nicht. Aber das war schon, das war toll. Also und ich, enge Freunde und ich habe das geliebt.
Herrlich, klingt richtig gut. Aber ist ja auch eine ganz besondere Zeit, also dieses Teenager-Zeit und dann bist du auch noch woanders.
Ja, aber da bist du eben genau zu einer Zeit, wo man eigentlich viel Scheiß baut, ist man eben weg von zu Hause. Das habe ich aus strategischen Gründen schon mal als ganz gut erachtet.
Okay.
Da waren natürlich total viele Schulregeln, aber auch so sinnlos Schulregeln. Also 6-Inch-Rule, man durfte nicht näher als 6 Inches an ein Mädchen ran. Also Pärchen durften nicht Hände halten oder so. Wer beim Sex erwischt wurde, ist geflogen und das war auch Regeln, wie lang der Rock sein darf. Die Mädels haben natürlich immer versucht, das auszureizen und der Rock ist immer höher gerutscht und dann kam manchmal Lehrer mit Lineal und der musste also einen bestimmten Maximalwert über der Kniescheibe haben und so. Und das hat aber, die waren so doof zum Teil, diese Regeln, und zum Teil aus dem 17. Jahrhundert, dass man natürlich angespornt war, als Pubertierender möglichst viele davon zu brechen und nicht erwischt zu werden. Und ich habe mich da ganz gut angestellt, glaube ich.
Hast viele Punkte gesammelt.
Ja, weiß ich nicht. Aber ja, aber nein, aber also es war wirklich, also ich, allein die Tatsache, dass da so viele Menschen, ich kam aus München und hatte einen sehr schmalen Horizont, den ich hier so halt hatte, das war meine kleine Welt. Und dann sitzt man da halt im Fernsehzimmer und neben einem sitzt einer aus Hongkong und der kaut an einem Hühnerbein beim Fernsehen, wo du sich denkst, okay, so ist halt ein Hühnerbein rohes. Oder du hast halt aus sämtlichen afrikanischen Ländern Leute, die da Sachen mitgebracht haben, Bräuche. Und ich habe da gelernt, auch, dass es halt, also am Ende des Tages wirklich scheißegal ist, welche Hautfarbe man hat, welche Religion man hat, welche Sexualität man lebt oder so, sondern es geht um hier und hier, Verstand und Herz. Und das macht den guten Menschen aus. Und so bin ich seitdem durch die Welt gelaufen.
Und vorher war das nicht so?
Nein, ja, stimmt, das habe ich jetzt so formuliert.
Nein,
vorher war das auch so. Aber ich will nur sagen, ich habe zum Beispiel, also bis zu meinem 14. Lebensjahr, nicht, dass ich mich erinnern könnte, mit einem Asiaten irgendwie so Kontakt gehabt. Das gab es bei uns im Kindergarten nicht, in der Schule nicht, weiß ich nicht. Also das waren einfach Sachen, die waren damals so 94 bin ich hin. Das war für mich, da war vieles neu und das war aufregend. Und das war plötzlich so die große, weite Welt. Da ist ganz viel mehr auf dieser Welt, das auf einen wartet oder das man entdecken kann, als das, was ich von zu Hause kenne. Und das war spannend. Das hat so eine Hoffnung und Lust gemacht auf. Das schaue ich mir an.
Würdest du das jungen Menschen heute auch empfehlen, einfach auszubrechen und wirklich mal über den Horizont hinaus?
Ja, na unbedingt. Du, das ist gerade ein großes Thema bei uns, weil meine Neffen, also mein Ältester, der hat jetzt Abitur gemacht mein Vater und ich haben ihn wirklich bekniet, dass er ein Gap Year machen soll. Das ist also, was die in England bieten, die Schulen das an und schlagen das auch vor. Da gibt es ein Career Center und da wird man gefragt, ob man ein Gap Year machen will. Also das heißt, nach der Schule nicht gleich anfangen zu studieren, sondern ein Jahr Auszeit zu nehmen. Und da bieten die von der Schule, haben die tolle Sachen noch angeboten. Englisch unterrichten in einer kleinen Schule, in einem kleinen Dorf in Afrika oder ich weiß nicht was. So Sachen, die dir als Mensch auch was bringen, weil sie deinen Horizont erweitern. Und du kannst was Gutes tun und kannst dich kennenlernen. Also das ist mein Argument immer, dass du, wenn man so lange in der Schule ist und es geht eigentlich immer nur darum, bei der nächsten Ex- oder Schulaufgabe halbwegs mit einem blauen Auge durchzukommen und wieder früh aufstehen. Und plötzlich ist man frei und kann zum ersten Mal auch so in sich reinhören und sagen, wer bin denn ich eigentlich? Was will ich denn eigentlich vom Leben? Ich glaube nicht, dass ein junger Mensch, der 12 oder 13 Jahre in der Schule war, danach schon wissen kann oder sofort schon wissen kann, was er machen will beruflich.
Ich glaube, keiner. Kein einziger, glaube ich.
Ja, aber dann suchen die sich irgendein Studium und dann studiert man. Man studiert ja auch nicht alles dann umsonst. Dann hast du vielleicht, nimmst du es mit fürs Leben und machst danach was anderes. Aber also ich habe von einem Onkel, den ich nie kennengelernt habe, von Onkel mütterlicherseits 5.000 Mark damals geerbt, dass der gestorben ist. Und davon habe ich mir einen gebrauchten VW-Bus gekauft. Da hat meine Mutter dann so Vorhänge genäht und Überzüge für die Couchen und so. Und bin mit meiner damaligen Band aus England ein Dreivierteljahr durch Europa gefahren. So an Stränden, wir haben nur musiziert. Und durch Musizieren haben wir so Geld verdient.
Wo habt ihr eure Gigs gehabt? Auf dem Strand dann?
Ja, oder Strand, Marktplätzen, Fußgängerzonen, so? Marktplätzen. Und manchmal haben wir auch nicht viel gemacht. Dann war immer die Überlegung, tanken wir für den Rest und fahren Richtung Süden weiter oder essen wir was? Das gab's auch. Und das war toll. Also das war einfach so treiben lassen und Leute sehen und mir hat das sehr geholfen in meiner Entwicklung. Und deshalb, ich würde das jedem Menschen raten, der die Möglichkeit dazu hat, nach der Schule einfach mal irgendwas ganz anderes zu machen und irgendwann einen neuen Eindruck zu gewinnen, ein neues Land oder Gerüche, Eindrücke und einfach schauen, was es mit einem macht. Vielleicht macht es ja auch gar nichts, aber...
Gab es da ein besonderes Erlebnis? Irgendetwas, was du erlebt hast auf deinen Reisen sozusagen mit der Band, von der du sagst, das war wirklich unglaublich.
Ja, naja, viele Sachen. Also wir hatten tolle Jam-Sessions an Stränden.
Das klingt sehr nach Rotwein und hübsche Mädchen, ehrlich gesagt, was du da erzählst.
Ja, gar nicht so Rotwein, aber es war eine wildere Zeit. Da wusste man auch nicht so ganz was, also da wurden Sachen auch angeboten oder so. Man war an Stränden und es wurde irgendwas rumgereicht oder so. Es war auch ein bisschen neblig dann.
Süßlicher Geruch in der Luft eher.
Auch. Und so, also wir haben, also ich weiß noch, wir haben auf Stränden, ist also Geschichten, lass mich überlegen. Wir hatten einen Typen, ich weiß noch, also da war, ich weiß nicht, was wir da, wir haben alle gejammt und ich weiß noch, dass mir jemand was in den Mund gesteckt hat. Aber ich weiß nicht was, ich glaube, es fühlte sich an wie eine Haselnuss oder so. Wir waren uns auch alle nicht sicher, aber wir waren danach nicht mehr so wie davor an diesem Abend. Und es kam plötzlich aus dem Nichts ein Typ, ein Blonder mit so Locken, der hieß Timmy und der war Deutscher. Und dann hat der angefangen zu singen, so ein bisschen wie bei Woodstock, als es angefangen zu regnen. Und alle, no rain, mit so einem Groove und der hat dann immer gesagt, weiß ich nicht, Moonshine und so. Und es war alles so, yeah, oh. Und der hat dann bei uns auch, weil er nicht wusste, wo er hin soll, im VW-Bus mit übernachtet, was eh absurd war, weil wir waren zu dritt und dann waren wir zu viert und es waren überall Instrumente. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und das war der hässlichste Mensch, den ich jemals gesehen habe. Und der hat gestunken und er war betrunken und plötzlich war der Zauber von Tommy, dem Engel, weg, der nachts aufgetaucht und gesungen hat. Und also...
Wo war das?
Das war in Oskar oder in Biarritz, weiß ich nicht, aber in der französischen Westküste. Und wir sind bis nach Marokko runter und sind dann, ja, da waren überall tolle Sachen. Also da waren wirklich, da war ein Bauer, der hat ein riesen Marihuana-Feld gehabt und hat uns gesagt, wir sollen da nackt durchlaufen. Was? Ja, wir sollen nackt durchlaufen. Und dann sind wir da nackt durchgelaufen, weil wir natürlich für jeden Quatsch immer empfänglich waren. Und danach hat er gesagt, und jetzt reibt sich jeder den Pollen ab. Okay. Dann hat man sich so runter und hatte am Schluss so einen braunen, verschwitzten Klumpen, jeder für sich. Und das war so das, was man sich also durch das Laufen durch ein Cannabisfeld an Blüten und Pollen erarbeitet hatte. Und das hat jeder gehabt. So, wir hatten einen Vogel an Bord.
Aber hat es dann eine Wirkung gehabt? Wahrscheinlich nicht, oder?
Doch.
Also wirklich?
Ja, weiß ich nicht. Das hatte alles damals eine Wirkung, weil wir wollten ja auch, dass es eine Wirkung hat. Das weiß ich nicht.
Okay.
So genau. Okay. Aber ja, und also wir hatten einen Vogel, ich habe in San Sebastian einen Vogel gewonnen auf einer Tombola, einen Spatz, der keine Federn mehr im Kopf hatte und den habe ich,
der hieß
Clint Eastbird und Clint Eastbird ist in Porto an einer Überdosis, was wir damals echt cool fanden, gestorben. Wir haben ihm nämlich in einem riesigen Einkaufszentrum in Spanien, weil wir uns nicht auskannten, in der Tierabteilung, da war so ein rotes Pulver, synthetisches, so eine Art Amphetamin für Singvögel. weil der war so, auch der war sehr musikalisch, weil der saß natürlich in diesem Bus, war auch immer wieder so eine Dunstwolke und der ist von Stange zu Stange immer wie ein Metronom. Dück, dück, dück. Und wir haben gespielt und der ist, also der war hochmusikalisch, da waren wir uns alle sicher. Und dann haben wir eben, weil wir halt auch nicht so gut, so mächtig das Spanische waren, nicht gemerkt oder nicht herausfinden können, dass man das eigentlich nur ganz dosiert und das Futter mischen soll. Und Clint Eastwood hat die Dröhnung pur bekommen, 3 Tage lang, und ist dann, lag dann tot in seinem Käfig in Porto. Und dann haben wir ihm eine Seebestattung in Porto im Hafen gegeben, was auch so absurd ist für einen Vogel, eine Seebestattung. Haben ihn in eine Kiste gepackt, jeder hat Abschiedsworte gesagt, und dann, weiß ich noch, sind wir Richtung Süden gefahren, Richtung Lissabon, und in der Nacht hat keiner gesprochen. Da waren wir alle, da war die Stimmung.
Jemand bedrückt.
Ja, es war einfach ein Bandmitglied. Es war einer von der Truppe, war weg.
Ja.
So. Das ist, ja, also so Sachen.
Lass mich hier liegen.
Genau.
Oder versenkt mich hier praktisch.
Ja, das sind so, das sind so Erinnerungen an diese Zeit. Das war schön, war lustig. Ne?
Wie hieß deine Band?
Damals, in England hieß Jabwala. Das war, also, die hat sich gegründet. Es war eine, wir waren, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so eine Indie-Rock-Band oder so. Zu dritt, wir haben einen Sänger gehabt, der nicht der beste Sänger war, aber sehr, so ein bisschen wie Prime. Sagt ihr, Prime ist was? Es gibt so einen Perry Farrell, das ist ein Bassist, und der hat also auch so eine komische Stimme gehabt, und unser Sänger auch. Und das waren epische Lieder, die gingen immer 8 Minuten lang mit noch einem B-Teil und einem C-Teil und nochmal Wechsel und Solo und gib ihm. Und wir hießen Jabwala, weil unser Gitarrist zu der Zeit im Englischunterricht einen Roman lesen musste von Ruth Gordon Jabwala, einer indisch-englischen Autorin. Also es hatte eigentlich keine Bewandtnis, aber die Band dort hieß Jabwala. Und Jabwala ist dann eben auf kleine Europa-Tournee gegangen.
Erzähl mir mal deine musikalische Karriere ein bisschen. Okay, also das war Jabwala, die bis ins marokkanische Marihuana-Feld gekommen ist. Was noch? Was hast du noch gemacht in Musik?
Also ich bin zur Musik ursprünglich gekommen. Meine Eltern haben sich getrennt, da war ich, glaube ich, 13. Und meine Mutter hat im Jahr davor meinem Vater mal zu Ostern oder Weihnachten oder irgendwas eine akustische Gitarre geschenkt. Warum, weiß ich nicht, aber vielleicht wollte er sie, aber er hat sie auf jeden Fall.
Konnte er spielen?
Nein, er konnte nicht spielen, aber ich glaube, darum ging es. Einfach so, dass er ein bisschen zupfen kann und das üben kann oder lernen kann. Und mein Vater hat die Gitarre nicht mitgenommen, als er dann ausgezogen ist. Und ich habe dann die Gitarre übernommen, und so ging das los. Dann
eine Scheidungsgitarre.
Das ist eine Scheidungsgitarre. Und ich hatte 2 Kumpels in der Klasse. Einer ist jetzt Hubschrauberpilot bei der Bundeswehr, und der andere macht so Soundtechnik und Lichttechnik für Konzerte. Und die waren wirklich schon ganz gut an der Gitarre. Und so haben wir angefangen zu musizieren. Ich hatte ein Vierspurgerät für Kassette. Da konntest du 4 separate Spuren aufnehmen. Und da habe ich noch Aufnahmen. Also da wird dann wirklich schwindelig. Meine Mutter hat das auch mit einer Engelsgeduld ausgehalten, diesen Krach. Und dann bin ich auf Schlagzeug umgestiegen und hatte mein erstes Schlagzeug, hatte keine Becken, sondern Kochtopfdeckel. Also es war so ein Dock. Und noch das hat sie mit einer Engelsgeduld ertragen, wie ich da Schlagzeug gespielt habe und wir wirklich laut waren und Sachen gecovert haben und Metallica und AC/DC und ich weiß nicht was. Also so ging das irgendwie
also
los.
Also schon den harten Stoff dann sozusagen, dass man gleich Gas gibt?
Nee, gar nicht, weil ich habe auf der Akustik, ich habe mit dem Hubschrauberpiloten habe ich zum Beispiel immer so Cat Stevens Lieder gesungen oder Country Roads zweistimmig oder so, haben wir versucht, so mit der akustischen
Gitarre. Father and Son und so.
Father and Son, also so Lieder, die ich heute auch noch irgendwie kann, sind aus dieser Zeit. Also wir haben, es ging nicht um hart, es ging um
Einfach
Musik machen, und dann folgten auch schon relativ bald so die ersten Konzerte in der Schulaula beim Sommerfest oder so.
Wie war der Bandname ganz wichtig?
Da bin ich mir nicht, ich glaube, das hieß Toxical Waste. Aber ich bin mir nicht, also die gab's auch irgendwann mal. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt einen Namen schon haben. Weiß ich gar nicht. Aber ich weiß noch, dass das damals schon so ein bisschen, das war die Zeit, so interessierte Mädels an der Bühne standen. Und das hat damals schon, wow.
Hat einen Zauber ausgemacht.
Ja, wir waren halt Rockstars. Es hat noch nicht geklungen und es sah komisch aus und es war die Schulaula und so, aber es war laut und da gab's schon sowas, da wie Leute, das ist die eigene Wahrnehmung nur, die verzerrt, aber das Gefühl, also man hat Leuten was gegeben und das kam was zurück von der Bühne und das hat uns angespornt.
Herrlich.
Und so ist Musik immer geblieben. Also ich habe eigentlich immer in Bands gespielt, vor England, nach England. Und die letzte Band, mit der ich gespielt habe, da habe ich eine, das war auch, mit denen habe ich mein Debütalbum damals aufgenommen. Das hieß Greatest Hits Volume 1. Das haben auch nicht alle verstanden. Ich fand das ein super Titel für ein Debütalbum. Und das waren aber alles Profimusiker, mhm, und ich bin mit Abstand der Schlechteste. Also, und die müssen auch gar nicht proben. Die haben sich das rausgeschrieben, die Noten, ich kann ja nicht mal Noten lesen. Und die können das vom Blatt so, so brutal tight runterspielen. Und dann.
Was machst du jetzt, Bass oder Schlagzeug? Oder was
da spiel ich Gitarre und singen.
Okay.
Und aber auch zurückhalten Gitarre, weil da spielen andere auch besser. Und es ist auch immer, wenn wir ein Lied durchgespielt haben, sagen dann alle, ja, ist gut. Aber wir müssen halt wirklich aufpassen, es muss schon richtig exakt im Takt sein. Und dabei schaut man immer so mich ein bisschen an, weil ich halt der bin, der schwimmt und so. Und also das hat sich insofern verändert. Von früher hat man halt ist man mit Bier in Übungsraum und dann hat man gequatscht ein bisschen. Dann hat einer irgendwas angefangen zu zupfen so und dann sind alle eingestiegen, hat man improvisiert. Und
wir haben uns zusammen gesungen. Das ist mir auch schon sehr gefallen.
Stanzel.
Der Stanzel,
ja?
Genau. Ich habe getextet und dann was... Das erzählen wir, glaube ich, nicht in diesem Podcast, aber mit dem auch sein.
Ich finde jede Form von Musik machen. Ich habe auch immer vor Weihnachten treffe ich mich mit Freunden und da, die haben ein Klavier und da wird musiziert. Da singen wir Weihnachtslieder oder irgendwelche Sachen und dann bringt jemand noch ein Instrument mit und da macht jeder so einen kleinen musikalischen Beitrag. Und ich finde das wahnsinnig schön. Gemeinsam zu musizieren ist immer noch...
Ich beneide dich darum. Ich finde es so cool. Ich bereue es total, dass ich kein Musikinstrument gelernt habe.
Ist ja nicht zu spät. Ist ja nicht zu spät. Dann fang doch an.
Ja, ich darf meiner Tochter zuhören, wenn sie auf dem Klavier spielt. Und die bringt mir immer so Akkorde bei.
Na ja, cool.
Aber also, ich darf dann mit einer Hand mitspielen.
Das ist einfach eine universelle Sprache. Und das kann einem im Herz treffen und macht was. Und selbst wenn man nur singt, auch wenn man falsch singt, es bringt den Körper in Schwingung und das ist auch wahnsinnig gesund. Also Singen ist auch gesund, ja. Musik machen ist gesund.
Glaube ich gern. Hattest du so Idole, sagen wir mal, in deiner Jugend? Also wer waren denn deine musikalischen Götter? Gab es welche?
Also ich habe mit 6 meine erste, ein Dreieralbum von Elvis bekommen. Und okay. Ich hatte eine Holzfällerjacke und hinten hat meine Mutter draufgenäht, das Konterfei von Elvis. Und ich hatte einen Niki-Pulli, diese komischen weichen Pullis. Yeah.
Die Kinderpullis halt, ja.
Genau, mit dem dicken Elvis, mit dem Las Vegas Elvis im weißen Anzug, wie er irgendwas so eine Geste macht. Also ich war Elvis-Fan, seit ich 6 bin, oder bin es immer noch.
Was ist dein Lieblingslied?
Von Elvis? Mhm. Das ist schwer zu sagen. Also ich mag Always on My Mind sehr gerne, weil ich da Sachen damit verbinde und so. Das war mein Abschiedssong auch als ich bei MTV aufgehört habe, habe ich das fürs Team gesungen in der Sendung als Abschiedsding und so. Ach, ich mag das sehr gerne. Aber es gibt total viele tolle. Ich habe vor gar nicht langer Zeit mal wieder die Comeback-Show gesehen von Elvis von 1968, als der erste
Militärzeug. Mit dem schwarzen Dings.
Ja, und der ist der, ich kann das wirklich, also völlig mit einem, völlig gönnerhaft sein. Also unfassbar sexy, sowas von cool und so ein gut aussehender Typ und dann mit so einem Charme und dieses Lachen und diese Band und mit Scotty Moore und also die ganzen alten Recken, die dann so auf der Gitarre nur so gejammt, das war so gut. Also der war schon vielleicht nicht der King of Rock and Roll, aber ein King auf seine Art, weil er halt in Sphären vorgestoßen ist, die es davor noch nicht so gab für Musiker, also dieser Weltruhm und das alles.
Das ist schon ist ja auch daran sehr einzigartige gegangen. Figur gewesen, muss man echt sagen.
Und ein so toller Sänger über 3 Oktaven oder so und boah. Ja.
Nice. Also Elvis war einer, noch jemand?
Elvis war, ich fand immer, Hendrix habe ich früh gemocht. Keith Richards ich habe früher mehr Stones gemocht als die Beatles. Mittlerweile entdecke ich die Beatles so, oder mittlerweile, aber ich habe sie dann irgendwann später mehr für mich entdeckt. Und dann gibt's also ganz banal, mein Sohn wurde zum Beispiel, da bin ich mir relativ sicher, nach einem Motorhead-Konzert gezeugt. Und der ist auch wirklich Motorhead-Fan, also immer schon gewesen. Und der hat auch ein Bild von Lemmy und Slash, wie sie beide den Mittelfinger zeigen, auf seinem Nachttisch stehen.
Oh Gott.
Und so, also Lemmy war auch so eine Figur, die irgendwas gemacht hat. Kurt Cobain, ich weiß noch, wie wir damals bei Nirvana, war ich im Internat, das haben wir rauf und runter gehört und als der sich dann umgebracht hat, das war echt so Krisenmodus für ganz viele Schüler bei uns. Und also da gibt es total viele, aber ich bin eher...
Das glaube ich auch in diesem Club 27, glaube ich, drin. Genau.
Ich bin also eher, ja, so Janis Joplin und so, also ich habe da, mag da viele aus diesem Club sehr gerne. Selbst Amy Winehouse, da sind ja noch ein paar dazugekommen leider. Aber also er war musikalisch eher immer noch so... 60er, 70er, das ist so, glaube ich, meine Hauptsache.
Was war dein erstes Konzert, auf das du gegangen bist? Weißt du es noch?
Ich war mit meinem Vater bei Paul McCartney. Also mein Vater und das waren drei Kinder, ich weiß nicht, was, ob das ein Geburtstag war oder so, aber wir waren in der Olympiahalle bei Paul McCartney. Das war mein erstes Konzert.
Not bad.
Und ich weiß, du warst lustig, dass du das sagst, weil ich habe nämlich, das war für mich auch eine Erzieher, eine pädagogische, ganz wichtig pädagogisch, dass ich beeinflusse die ersten drei Konzerte meines Sohnes. Weil man eben so oft gefragt wird, was war dein erstes Konzert? Und dann gibt es so Leute, die sagen, ja, ich war bei den Backstreet Boys. Kann man ja auch machen, ist ja auch super, aber ich finde es viel cooler, wenn man was, also nach meinem Maßstab Cooles sagen kann, so. Und die ersten Konzerte meines Sohnes waren Guns N' Roses, Metallica und AC/DC. Jetzt ist er gerade voll auf Hip-Hop und so, Rock ist gerade nicht so angesagt, aber egal, wann dieses Thema aufkommt, und es kommt erstaunlich oft, finde ich, auf, so, dass man irgendwo sagt, was war denn eigentlich dein erstes Konzert? Und dann wird der drei so Klassiker raushauen können, alle werden sagen, was, die hast du noch gesehen? Boah,
cool. Okay, was waren deine ersten drei? Also Paul McCartney?
Ja, so, meine drei. Ich weiß gar nicht, was. Also dann, ich bin dann recht früh auch so mit auch befreundete Bands, also kleinere Konzerte. Ich weiß noch, also mich hat beeindruckt Pink Floyd hier in München. Das war auch eins meiner früheren Konzerte. Dann 92 die Use Your Illusion Tour, Guns N' Roses, als die voll auf ihrem Peak waren. Metallica, als die fürs schwarze Album da waren. Metallica hat mich ziemlich beeindruckt. Aber die genauen Reihenfolgen weiß ich bei mir nicht mehr. Aber ich weiß, dass das erste Konzert Paul McCartney war und so. Und dann kam eigentlich, wie ich finde, ganz coole dazu.
Ich merke schon, bei mir war das total soft. Mein erstes Konzert war Spandau Ballet, dann Falco und dann...
Oh, Falco, den hätte ich auch gerne gesehen.
Und das war damals noch der Falco, bevor er ganz groß wurde. Das war der Kommissar Falco.
Ja? Oh, das ist nicht das hier, aber in München.
Ja, ja, Muffatalle. Also es war richtig geil. Und dann Talk Talk, das ist auch so typische 80er-Gruppe.
Ja, mich haben die 80er-Jahre musikalisch nie so abgeholt. Weil diese ganze Synthi-Welt, die sich da aufgemacht hat und Schlagzeug und so, das ist mir, ich finde es immer noch toll, ich mag das total.
Jetzt geht es voll ab, ne? Also das erlebt gerade ein Revival ohne Ende. Es gibt ja auch diese Bar, der ehemaligen Drischnewski. Das ist ja eine
80er. Gibt's nicht mehr?
Nee, da ist eine 80er-Bar jetzt drin, okay. Wo lauter ganz junge Leute drin sind und das ist immer rappelvoll. Das heißt, glaube ich, auch 80er irgendwas.
Naja, also ich meine, zu dieser Zeit auch die 80er, aber da, 70er vor allem, glaube ich, waren so die goldene Zeit, oder 60er, 70er, die goldene Zeit des Songwritings und so. Da geht's, hat Musik einen wirklich berührt und da ging es um, also auch die Texte waren stark. Und also ich glaube, dass so gute Sachen setzen sich halt irgendwie, das ist so wie die Schallplatte irgendwann wieder zurückgekommen ist oder so. Klar. Also weil sie einfach am besten klingt. Also es ist total mühsam. Ich habe auch noch Platten wenn die Seite durch ist, man muss aufstehen, man muss umdrehen. Eine MP3 läuft halt, wenn ich eine Playlist anmache, 5 Stunden. Aber der Sound ist ein anderer und das Gefühl dabei, das mag ich sehr gerne.
Kann ich nachvollziehen. Also Musik, machen wir mal einen Haken jetzt dran, damit wir auch mal ein bisschen mehr noch über dein Leben erfahren. Nachdem du deinen Abschluss in England gemacht hast, bist du dann erstmal mit der Musikgruppe unterwegs gewesen oder wie ging es dann weiter?
Genau, wir sind dann eben ein Jahr oder ein Dreivierteljahr durch Europa gefahren so und dann hat mein Vater mir gesagt oder meine Eltern haben gemeint, ich sollte jetzt doch irgendwas auch so Sinnvolles vielleicht machen. So. Ist ja schön, Musik zu machen, aber da kam natürlich, das hatte für sie keinen pädagogischen Wert oder ich weiß nicht. Und dann ist irgendwie die Idee entstanden, dass ich in Spanien bleibe und dort Spanisch lerne. Und dann war ich in Salamanca, das ist ein ganz kleines Dorf, nördlich von Madrid, eine Stunde oder so. Und das ist also so groß wie hier Schwabing in München oder so, oder noch kleiner vielleicht sogar. Und da sind 2.000 oder 3.000 registrierte Bars gewesen. Das hat mich damals neugierig gemacht, weil du hast ja viel Auswahl. Und das ist gleichzeitig eine der ältesten Universitäten Europas, da hat Cortés, glaube ich, studiert oder so. Also das ist auch ein historischer Ort. Und da habe ich dann gewohnt in einer Sechser-WG mit zwei Mädels, ein Typ, ein Amerikaner und eine Französin. Und das war meine erste große Liebe damals. Da waren wir ein halbes Jahr lang einfach natürlich die Schule permanent geschwänzt, weil wir im Nachtleben Spanisch gelernt haben und so. Und
halt ach, das war eine offizielle Sprachschule oder
was? Ja, das war so eine Sprachkurs. Der ging aber auch schon, weil die natürlich irgendwie wussten, wie verlockend dieser Ort ist. Also ich glaube, unser Unterricht begann um 16 Uhr oder so. Also es war jetzt nicht so, dass wir um 8 aufstehen. Aber wir haben es trotzdem geschafft, oft zu verpennen, weil wir halt meistens um 14 Uhr oder so erst heimgekommen. Also da war wirklich Halligalli und das war toll. Und da habe ich da habe ich Spanisch gelernt. Und ich rede heute noch sehr gerne Spanisch, also sehr kindliches Spanisch, aber sobald jemand sich outet als Spanier oder Spanierin, baller ich den zu mit dem ganzen Quark, den ich mal gelernt habe, weil ich liebe es zu sprechen, Spanisch.
Ja, herrlich. Was wurde aus der Französin?
Da sind einige sehr schöne Liebeslieder entstanden. Also die hat mich viel inspiriert und das war ganz tragisch, weil die kam aus einer jüdischen Familie und das war also für die Eltern oder Großeltern vor allem, glaube ich, eine Katastrophe, dass sie mit einem Deutschen zusammen war, was so unfair war, weil meine Familie genauso, also wir waren jetzt keine Nazis oder wir haben eher gelitten da unter dem und haben alles verloren dadurch. Und dadurch hat man sich immer heimlich irgendwo getroffen. Und das endete ganz dramatisch, wie so ein Hollywood-Film. Auf dem Empire State Building an Silvester. Wir waren in New York. Ach, fünf Tage.
Das ist ja das
haben
Klischee.
Haben bei einem Freund, der da schon gewohnt, ein Freund vom Simon, ein Alter, der da eine Wohnung hatte und da konnten wir kostenlos wohnen. Und waren dann fünf Tage in New York und am 31.12. auf dem Empire State Building hat sie unter Tränen zu mir gesagt, das ist mit dieser Distanz, die wir immer haben und das ist so. Und wir haben unter Tränen uns darauf geeinigt, dass das nicht mehr funktioniert für uns als Ding, obwohl wir das eigentlich wollten. Aber es waren halt noch Zeiten, wo man heimlich telefoniert hat, wo meine Eltern dann gesagt haben, die Telefonrechnung ist so hoch. Das kam so raus irgendwie. Oh. Und das war es dann. Und die habe ich aber nochmal 10 Jahre später wieder getroffen. Aber dann war so ein bisschen der Zauber der Zeit oder ich weiß nicht was. Es war schön, aber hätte ich auch nicht gebraucht, weil das hat sich in meinem Kopf so alles sehr verselbstständigt.
Die Story im Kopf war besser.
Ja, ja.
Okay, so ist das manchmal.
Ja, ja. Also,
trotzdem eine schöne Geschichte.
Ja, es war Vanessa.
Ja. Und wie ging es weiter nach den spanischen Barausflügen?
Ja, naja, also dann habe ich, dann kam natürlich das, also als, glaube ich, meine Eltern gemerkt haben, dieses Gap hier hat nicht dazu geführt, dass ich wirkliche Klarheit oder eine Stringenz so in ich habe einen Plan und den verfolge ich, entwickelt habe, dass man also gesagt hat, Job doch, mach doch mal was so. Und ich bin dann relativ bald, hat mir mein Vater bei einer Produktion war ich Setrunner. Mhm. Und habe damals Brote geschmiert, Kaffee gekocht, zwar so vor Voll-Catering-Zeiten. Mhm. Und dann war ich Fahrer. Und dann habe ich wirklich hinter der Kamera ganz viele Positionen so durchgemacht, inklusive mal Kostüm, eine Produktion, weil nichts anderes war. Aber nachdem ich weder bügeln konnte, noch großartig waschen konnte, ich habe den Schirm gehalten für Schauspieler, wenn es geregnet hat, damit das Kostüm nicht nass wird. Und so, aber ich war dabei und dann bin ich irgendwann Regiepraktikant geworden, dann Regieassistent, bei Marc Rotemund war das dann. Und da habe ich dann so kleine Rollen auch immer wieder selber übernommen. Da gab es so Rollen, ich habe einen Tatort gemacht, beim Peter Fratscher, auch ein Regisseur. Und dann gab es eben so einen Polizisten, der klopft bei den Kommissaren und sagt, macht die Tür und sagt, Kollegen, kommt mal, das müsst ihr unbedingt anschauen. Und das war ein Satz, bei dem, also
seine erste Sprechrolle.
Nee, hatte ich schon als Kind, auch bei meinem Vater. Aber das war so, da habe ich zum ersten Mal Spaß gemerkt, das macht mir Spaß, weil Komparsen oft dann völlig verkrampfen, wenn man sagt, sag doch mal diesen Satz und der kommt dann ganz komisch raus. Und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich gemerkt, das macht mir Spaß und habe mir eine Agentur gesucht. So, ich würde das gerne mal probieren, keine Ahnung. Mhm. Und so bin ich ins Schauspiel gerutscht, so irgendwie.
Und im nächsten Teil?
In der Uniklinik, in der Tierklinik haben sie gesagt, ob ich eine Obduktion will. Und ich weiß nicht mehr, das hat 150 € gekostet oder so. Und dann habe ich gesagt, nee, will ich nicht, aber ich möchte die Schlange haben. Und bin dann zu einem Sattler und habe mir einen Gürtel aus Laogon machen lassen.
Das war Lebenslauf unzensiert.
Host Peter Scheels. Leitung Produktion und Redaktion Anna-Maria Brandt. Aufzeichnung, Video und Audio Noah Hugo. Grafik und Animation Laura Heck, Sarah Foggenreiter und Verena Obermeier. Postproduktion Noah Hugo.
Eine Produktion von Aldente Entertainment.